Ich muss sagen, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass ich mich vielleicht auch noch vorstelle am Anfang. Ja, ich bin der Gerhard Wennagel, wir sind seit 3,5 Jahren in der Gemeinde ungefähr. Meine Frau Andrea, unsere 3 Kinder. Ja, und ich freue mich, dass ich heute in der Predigtreihe weitermachen darf. Stell dir vor, du bist der Apostel Johannes. Inzwischen bist du ein alter Mann und es ist schon über ein halbes Jahrhundert her, seit du Jesus das erste Mal getroffen hast. Und wie oft haben dich die anderen, vor allem die jüngeren Christen in der Gemeinde, schon gefragt, sag mal Johannes, wie war das eigentlich, als du Jesus das erste Mal getroffen hast? Klar, dein Freund der Matthäus, der hat ja schon einen Bericht aufgeschrieben, um zu erzählen, was damals passiert ist. Und der gute Lukas, der auch, der super recherchiert, obwohl er selber nicht dabei war, ganz detailliert hat er aufgeschrieben, was damals passiert ist. Und auch das Evangelium von Markus, das hast du auch schon oft gelesen. Aber jetzt bist du alt und du merkst, dass das, was du und die anderen Jünger damals erlebt haben, noch so viel mehr war. So viele Details und ganz persönliche Begegnungen mit Jesus. So viele Begegnungen mit Jesus, dem Sohn Gottes, ja, die viele anderen in der Gemeinde und in den anderen Gemeinden, die entstanden sind in den letzten Jahren, die noch nie gehört haben. Und außerdem fragst du dich, wie kann man jungen Christen der neuen Generation erklären, wie Menschen Jesus kennenlernen können? Du selbst hast es in deinem Leben hunderte Mal erlebt. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, die es den Menschen einfacher machen, zu Jesus zu finden. Ja, doch, das musst du unbedingt aufschreiben. Wie lernen Menschen Jesus kennen? Es wäre doch so schön, wenn noch viele andere Jesus erleben, so wie du, und an ihn glauben. Und du entschließt dich, das Johannesevangelium zu schreiben. Die Leute sollen verstehen, dass es bestimmte Muster gibt, die helfen, dass Leute Jesus kennenlernen. Und an welcher Geschichte könntest du das Ganze besser erklären als in deiner eigenen? Wir möchten uns heute einen Text anschauen im Johannesevangelium. Der hat mich in den letzten Tagen unheimlich fasziniert. Und je länger ich den Text angeschaut habe, desto mehr ist mir aufgefallen, in dem Text, da steht kein einziges Wort zufällig. Johannes hat nicht nur einfach aufgeschrieben, wie er und seine Freunde Jesus das erste Mal getroffen haben, wie sie Jesus kennengelernt haben. Nein, er benutzt bestimmte Wörter immer wieder, nicht zufällig, sondern ganz bewusst. Und welcher Text könnte zu unserer Predigtreihe »Komm und sieh« besser passen als Johannes 1? Wir lesen ab Vers 35, Johannes 1, Vers 35. Wer eine Bibel hat, gern aufschlagen. Ich habe den Text vorne auch auf die Folie gepackt. Und dort heißt es, am folgenden Tag stand Johannes, hier ist Johannes der Täufer gemeint, wieder da und zwei von seinen Jüngern. Und hinblickend auf Jesus, der vorbeiging, spricht er, siehe das Lamm Gottes. Und es hörten ihn zwei Jünger reden und folgten Jesus nach. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Sie aber sagten zu ihm, Rabbi, was übersetzt heißt Lehrer, wo hältst du dich auf? Er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen nun und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jeden Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt heißt Christus. Und er führte ihn zu Jesus. Jesus blickte ihn an und sprach, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du wirst Kephas heißen, was übersetzt wird Stein. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus. Und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida, aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef von Nazareth. Und Nathanael spricht zu ihm, aus Nazareth kann etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm, komm und sieh. Und Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und spricht zu ihm, siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem kein Trug ist. Nathanael spricht zu ihm, woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm, ehe Philippus dich rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus antwortete und sprach zu ihm, weil ich dir sagte, ich sah dich unter dem Feigenbaum, glaubst du? Du wirst Größeres als dies sehen. Und er spricht zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf- und niedersteigen auf den Sohn des Menschen. Ich habe euch gesagt, dass der Apostel Johannes hier seine eigene Geschichte erzählt. Und ja, ihr habt richtig zugehört, er wird hier tatsächlich gar nicht erwähnt. Wir haben jetzt gelesen, Vers 35, am folgenden Tag stand Johannes der Täufer wieder da und zwei von seinen Jüngern. Vers 37, und es hörten ihn die zwei Jünger reden. Und dann heißt in Vers 40 nur, Andreas war einer von den Zweien. Wie der andere heißt, wissen wir nicht. Aber die meisten Ausleger, und ich auch, bin überzeugt, dass hier Johannes von sich selber redet, dass er bloß so demütig ist, seinen eigenen Namen hier nicht zu erwähnen. Also, Johannes und Andreas sind die zwei in meinen Augen, die hier am Anfang in der Geschichte erwähnt werden. Aber ja, Johannes schreibt diese Geschichte nicht zufällig. Welche Wörter sind euch beim Lesen aufgefallen? Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Es kommt immer wieder das Wort sehen. In ganz verschiedenen Arten und Weisen. Sehen, sah, siehe, hinblicken, anblicken. An ganz, ganz vielen Stellen kommt das Wort vor hier in dem Text. Einmal schauen die Jünger, einmal schaut Jesus. Ja? Aber das Wort kommt hier immer wieder vor. Komm und sieh, heißt, ist der Titel der Predigtreihe, die wir vor zwei Wochen begonnen haben. Thomas hat angefangen, letzte Woche hat der Tobias weitergemacht. Und ich habe mir in den letzten Tagen Gedanken gemacht, ja, was heißt es eigentlich? Was heißt es eigentlich, komm und sieh? Komm und sieh heißt natürlich in erster Linie genau das, was es sagt. Wenn du kommst, kannst du sehen. Vers 39 heißt, er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Und sie kamen und sahen, wo er sich aufhielt. Aber warum wollten die beiden Jünger kommen? Sie waren ja irgendwie auf der Suche nach etwas. Deswegen habe ich einfach mal den ersten Punkt genannt, kommen und sehen heißt suchen, sehen, finden. Wer zu Jesus kommt, lernt ihn kennen. Ich sage nochmal, in Vers 38 sagt Jesus, was sucht ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, wo hältst du dich auf? Ich finde das so cool. Jesus fragt, was sucht ihr? Aber er kannte ihre Antwort ja schon. Ja, Jesus, Gottes Sohn, er ist allwissend, der wusste genau, was sie wollen. Ja, aber er fragt sie und zeigt Interesse an ihnen und fragt, ja, was wollt ihr eigentlich? Und ich bin überzeugt, dass die beiden Jünger, Johannes, Andreas, dass sie nicht nur wissen wollten, wo ist die Adresse von der Unterkunft, wo Jesus sich aufhält? Ja, wo übernachtet er oder sowas, als sie das gefragt haben. Diese Frage, wo hältst du dich auf, ist vielmehr eine Frage, ich möchte dich kennenlernen. Und sie waren neugierig, sie wollten Jesus besser kennenlernen. Warum denn? Ja, sie waren bisher nicht Jesus, sondern Johannes dem Täufer gefolgt. Ja? Und sie hatten es erlebt, dass sie bei Johannes dem Täufer standen und der gesagt hat, der ist das Lamm Gottes, der ist unsere Rettung. Und sie waren neugierig, sie wollten Jesus besser kennenlernen. Sie haben sich nicht damit zufrieden gegeben, war cool, jetzt haben wir den auch mal gesehen, das Lamm Gottes. Ja? Sondern, ey, wenn das, die haben gehört, ey, da ist uns der Retter, der Messias, auf den wir warten. Natürlich wollten die ihn kennenlernen. Und er spricht zu ihnen, kommt und ihr werdet sehen. Sie kamen und sahen, wo er sich aufhielt und blieben jenen Tag bei ihm. Ich bin überzeugt, dass sie nicht nur gesehen haben, wo er sich aufhält. Sie haben gesehen, wer Jesus ist. Sie haben gesehen, dass Jesus ein Herz für sie hat. Sie haben gesehen, dass Jesus nicht einfach nur ein Mensch ist. Die Begegnung mit Jesus hat sie überzeugt. Dieser Mann muss der Messias sein. Dieser Mann ist der, auf den wir schon so lange warten. Das ist der, den wir brauchen. Und das ist der erste Punkt, den ich machen möchte. Wenn Leute zu Jesus kommen, dann sehen sie ihn, wie er ist. Dann lernen sie ihn kennen. Und wisst ihr, was ich spannend finde? Ich habe mal über unseren Abschnitt, den ich jetzt vorgelesen habe, mal hinausgelesen noch ein bisschen. Wo kommt denn das Wort sehen, hinschauen noch vor im Johannesevangelium? Und es gibt eine Stelle, die gebraucht Johannes ein paar Verse vor unserer Geschichte in den einleitenden Worten zu seinem Buch. Da heißt es in 1, Vers 18, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn bekannt gemacht. Und weiter hinten im Johannesevangelium heißt es in Kapitel 12, sagt Jesus selber, wer mich sieht, sieht den Vater. Okay? Wenn Leute zu Jesus kommen, dann sehen sie, wie Gott ist. Dann lernen sie ihn kennen. Wir werden gleich darüber reden, weshalb das wichtig ist, das hier festzuhalten. Aber Jesus merkt, dass hier zwei junge Männer sind, die ihn besser kennenlernen wollen. Und die erste Lektion, die Jesus überhaupt auf der Erde seinen Jüngern beibringt, ist, dass er sagt, kommt und ihr werdet sehen. Ich bin überzeugt, also ist meine Ansicht, dass diese Stelle, die wir hier lesen, noch vor den Geschichten kommt, wo Jesus Petrus und Johannes und Jakobus am See beruft bei den Netzen. Ja? Weil da weist Johannes der Täufer hin, bisher waren sie Johannes nachgefolgt. Und Johannes hat gemerkt, ey, ich muss das auch noch erzählen, da war noch was davor. Ja, deswegen schreibt er das hier in seinem Evangelium. Das heißt, das, was Jesus hier sagt, ist das Erste, was er seinen Jüngern sagt. Und es ist eine Wahrheit, aus der wir was lesen können, aus der wir was lernen können. Kommt und ihr werdet sehen, sie kamen nun und sahen. Und wisst ihr was? Die ersten Jünger, die haben das sofort verstanden. Andreas, der hat ganz schnell gelernt. Als er kapiert hat, dass Jesus der versprochene Messias ist, sucht er seinen eigenen Bruder Simon und als er ihn findet, sagt er nur, wir haben den Messias gefunden. Ganz, ganz kurze Predigt, okay? Wir haben den Messias gefunden, mehr sagt er nicht. Und ich versuche mir so vorzustellen, wie Petrus geschaut hat. Ich glaube, der Petrus, der war nicht irgendwie leichtgläubig, ja? Der hat ein paar Jahre später, hat er drei Visionen gebraucht, bis er kapiert hat, er muss zum Cornelius gehen. Also der war nicht einer, dem man sofort seine Meinung ändert. Und der Andreas, der redet nicht rum. Der redet nicht um Preis und Brei rum, fängt an mit Petrus zu diskutieren, sondern der sagt einfach, ach was, komm einfach mit. Und er führte ihn zu Jesus. Im Endeffekt die Lektion, die Jesus seinen Jüngern mitgegeben hat, kommt und ihr werdet sehen, hat der Andreas kapiert und hat gewusst, ey, wenn der Petrus nur zu Jesus kommt, dann brauche ich hier nicht rumdiskutieren. Wir haben ja so ein schönes Logo über die Predigtreihe. Ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Ich finde es echt cool. Wir haben eine Illustration. Was seht ihr auf dem Bild? Ich sehe hier so eine einladende Handbewegung. Ja? Ich lade zu Jesus ein. Komm und sieh. Aber wisst ihr was, wenn ich in den Text heute hier reinschaue, dann sehe ich eher so ein Logo. Das war nicht so, ja komm bitte oder so, sondern ey, ich diskutiere nicht rum, komm einfach mit. Wenn du in die Gegenwart Jesu kommst, wenn du zu ihm kommst, dann wirst du selber kapieren, dass das der Messias ist. Und auch der Philippus hat es schnell gelernt, der ein paar Verse später ins Spiel kommt. Er hat gemerkt, wenn mein Freund Nathanael nur Jesus sehen würde, dann brauche ich nicht rumdiskutieren. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie ist meine Beziehung zu Jesus? Bin ich mir selber so sicher, dass ich weiß, ey, wenn ich meine Freunde, meine Bekannten nur zu Jesus bringen würde, dann würde er sie selber überzeugen. Das brauche ich gar nicht selber machen. Und ich habe denken müssen, als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Aspekt an den Podcast, den der Thomas und der Jörg neulich aufgenommen haben zum Thema Komm und Sieh. Ich glaube, der Jörg sagt dort, Gleichgültigkeit kann man aufwecken mit Begeisterung. Ja, wir begegnen oft in unserem Umfeld, unsere Freunde, unsere Bekannten, unsere Kollegen, da oft Gleichgültigkeit, was den Glauben angeht. Ich glaube, ja, wenn wir davon überzeugt sind, ey, ich brauche nicht diskutieren, wenn sie bei Jesus sind, ja, der würde sie selber überzeugen. Wenn meine Beziehung enger wird mit Jesus, ja, dann lebe ich das auch. Dann lebe ich auch diese Begeisterung und die bricht vielleicht an die Gleichgültigkeit bei dem einen oder anderen auf. Ja? Sie diskutieren sich nicht zu Tode. Und ich frage mich, was ist unser Ziel, wenn wir an Leute denken, die Jesus nicht kennen? Manchmal habe ich das Gefühl, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen provokant, manchmal habe ich das Gefühl, unser höchstes Ziel, was wir erreichen können, ist, wenn einer unserer Bekannten mit in die Gemeinde kommt. Jetzt hat er ja alles gehört. Wir können ja nichts dafür, wenn er nicht will. Unser Ziel sollte nicht sein, andere zur Gemeinde oder zu irgendeiner Organisation zu bringen. Unser Ziel sollte immer sein, andere zu Jesus zu bringen. Und er führte ihn zu Jesus. Lass Jesus reden, diskutiere nicht so viel. Und er führte ihn zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sprach, heißt in Vers 42, und das finde ich so cool. Er führte ihn zu Jesus und Jesus spricht zu ihm. Ich glaube, dass Johannes uns hier in diesem Abschnitt wirklich ganz bewusst diesen Umstand hinweisen will. Wenn Menschen zu Jesus kommen, dann redet er selbst zu ihnen. Und Jesus sprach zu ihm, zu Petrus. Andreas hat ihn nur hergeführt, geredet hat Jesus. Okay, was können wir lernen? Wenn wir uns wünschen, dass unsere Freunde, dass unsere Bekannten Jesus kennenlernen, dann müssen sie zu Jesus kommen, ganz einfach. Ich möchte es verdeutlichen in einem kleinen Beispiel. Ich habe das erlebt in der Kleingruppe, wo wir zusammen in der Bibel gelesen haben. Ja, und da waren Bekannte dabei, die hatten vorher noch nie eine Bibel von innen gesehen. Wenn man sowas machen will, dann muss man erstmal erklären, okay, in der Bibel gibt es verschiedene Bücher, okay? Und die großen Zahlen, das sind die Kapitel und die kleinen Zahlen sind die Verse. Ja, wenn du einfach sagst, ja, wir schlagen auf Johannes 1, Vers 35, kann das überfordernd sein für den einen oder anderen. Der fühlt sich unsicher, wenn er noch nie in der Bibel aufgemacht hat, woher soll er es wissen? Ja? Und wir haben jede Woche einen Abschnitt aus einem der vier Evangelien gelesen. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob du zu deinen Freunden sagst, du brauchst Jesus, sonst bist du verloren. Ja, und du fängst eine Diskussion an, so ein Gegeneinander, wie die zwei hier. Oder ob der andere selbst zu Jesus kommt und mit dir zusammen in der Bibel liest und ihr stolpert über den Vers, Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber den Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Wie wir es in Johannes 3, Vers 36 lesen. Wenn er das selbst liest, ja, mit seinen eigenen Augen, dann ist es nicht irgendwie, ihr habt eine Diskussion oder es ist eine Anklage von dir an ihn und ihr habt zwei verschiedene Meinungen, sondern dann ist es eher, ihr schaut gemeinsam in die gleiche Richtung. Ihr schaut einfach gemeinsam rein, was steht da eigentlich in der Bibel? Ja? Und es ist nicht, du sagst irgendwas deinem Freund, sondern Jesus selbst sagt es deinem Freund. Wenn er liest, ja, dann ist es nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander. Und es gilt natürlich nicht nur für die anklagenden Worte, wie das, was ich gerade zitiert habe, sondern es gilt natürlich auch für die liebevollen Worte, die Jesus jedem persönlich sagen möchte. Wenn wir zu Jesus kommen, dann finden wir, was wir suchen. Ich habe den Überschrift ja von dem ersten Punkt genannt. Kommen und sehen heißt suchen, sehen, finden. Johannes und Andreas haben das erlebt. Sie haben bei Jesus gefunden, was sie gesucht haben. Ich möchte nochmal auf den Vers hinweisen. Ich habe ein paar Mal schon zitiert. Jesus sagt, was sucht ihr? Und was sagt Andreas dem Petrus? Wir haben gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Wenn wir zu Jesus kommen, finden wir, was wir suchen. Vielleicht denkst du jetzt, okay, schön, gut, das verstehe ich. Aber die Leute müssen doch erstmal zu Jesus kommen. Wie bekomme ich das denn hin? Wenn kommen Sie nicht in erster Linie heißt, komm ins Gemeindehaus, wie funktioniert es dann, dass Leute Jesus kennenlernen? Und das ist der zweite große Punkt, den ich hier in der Geschichte entdeckt habe. Johannes beschreibt, wie das ganz am Anfang vor sich ging. Ja? Und zwar geht es darum, ich habe den zweiten Punkt einfach mal genannt, kommen und sehen heißt finden und bringen. Ein Beziehungsnetzwerk hat jeder. Ich habe vorhin in der Einleitung gesagt, das, wo ich hier so beschrieben habe, stellt euch vor, ihr seid Johannes, das war natürlich Auslegung. Ja, aber ich bin überzeugt, dass Johannes hier ein Muster zeigen möchte, wie Menschen auf eine ganz natürliche Art und Weise zu Jesus finden. Ja, wir gehen nochmal den mittleren Abschnitt durch, ab Vers 40. Zuerst sind da Johannes und Andreas. Ja, sie waren vorher Johannes dem Täufer nachgefolgt, sehen Jesus und gehen ihm nach. Als sie einen Tag mit Jesus verbracht haben, haben sie gemerkt, ey, mein Bruder, der muss das auch sehen, sagt der Andreas. Ja? Und der Nächste, den sie im Grunde dazu holen, ist der Petrus. Ja? Es war sein Bruder. Vielleicht haben sie vorher schon früher als Kind schon über den Messias diskutiert, ich weiß es nicht. Ja? Der hat gewusst, ey, der Petrus, der muss das auch hören. Und der Nächste, der ins Boot kommt, ist, als Jesus weiterzieht, ist der Philippus. Und auch der ist in diesem Netzwerk diese ersten Jünger schon mit drin. Ja, die sind im gleichen Ort aufgewachsen. Petrus, Andreas, Philippus heißt. Alle kommen aus Bethsaida, heißt in Vers 44. Vielleicht waren sie zusammen in der Schule, vielleicht haben sie zusammen am See gespielt, vielleicht haben sie auch gegenseitig geärgert, aber die kannten sich, okay? Die waren in einem gewissen Netzwerk, in einer Beziehung miteinander. Und der Philippus, ja, wir haben es gelesen, als der kapiert, hey, das ist der Retter, das ist der Messias, auf den wir warten, der holt den Nathanael dazu. Und wir wissen aus dem Neuen Testament über diese Stelle hinaus, die standen in noch mehr Beziehungen. Ich habe es einfach mal ein paar hier aufgezeigt. Ja, der Jakobus, der Johannes, dem sein Bruder, der Jakobus kommt noch mit dazu zu den Jüngern. Der Petrus kannte den Jakobus und den Johannes auch. Ja, die waren mit dem Vater von Jakobus und Johannes waren sie zusammen am Fischen gewesen. Der Petrus, ja, seine Frau findet zu Jesus später. Seine Schwiegermutter hat eine Begegnung mit Jesus. Die sind alle in diesem Netzwerk an Beziehungen schon ganz normal einfach da. Ja, das ist nicht irgendwas Unnatürliches. Und ja, jeder von denen steckt wieder in weiteren Beziehungen. In seinem natürlichen Umfeld, in seinem natürlichen Beziehungsnetzwerk ist es ganz natürlich, glaube ich, über seinen Glauben zu reden. Ich habe mich neulich mit einem ehemaligen Arbeitskollegen getroffen, der weiß, dass ich gläubig bin, ja, mir abends bis spät in der Nacht am Küchentisch gesessen und ich höre lauter verschiedene Punkte geredet, über Sorgen machen, über das, worauf es im Leben wirklich ankommt. Ja, er hat im Leben schon einiges erreicht, er hat eine eigene Firma, das läuft super, hat ein Haus, was weiß ich, aber mir kam etwas drum, das ist nicht alles. Ja? Es gibt noch andere Sachen, die sind im Leben eigentlich wichtiger als dieser berufliche Erfolg und andere Sachen. Und ich sage euch was, in einem persönlichen Umfeld ist es ganz normal, über solche Themen zu reden. Wenn ich jetzt jemanden das erste Mal treffen würde, ich bin der Typ nicht, dass ich mit jemandem Wildfremden über solche Themen reden würde. Aber in meinem persönlichen Umfeld ist es ganz normal, dass man über die Sachen, die einem wichtig sind, dass man darüber redet. Und natürlich lesen wir in der Apostelgeschichte viel über Paulus, ja, wie er strategisch versuchte, die ganze Mittelmeerregion mit dem Evangelium zu erreichen, mit seinem Team, mit dem er losgezogen ist. Dann haben sich die Teams geteilt, dass zwei Teams weitergezogen sind. Ja. Wir lesen ganz, ganz viel in der Apostelgeschichte, was Paulus gemacht hat. Aber es gibt nicht viele Paulusse im Neuen Testament. Aber es gibt viele, die in ihrem Netzwerk Freunde und Bekannte zu Jesus geführt haben. Ich denke an Levi, den Zöllner, ja, später wird er Matthäus genannt. Als er kapiert, Jesus ist der Messias, es ist das Natürlichste der Welt, dass er seine Freunde, seine Kollegen einlädt und sagt, ihr müsst Jesus kennenlernen. Ja? Und Jesus wird sogar nachher genannt, der Freund der Zöllner und Sünder. Ich denke an Timotheus. Er kam durch seine Mutter, durch seine Oma zum Glauben. Das war ein ganz natürliches Umfeld, wo er durch das Vorbild seiner Mutter und seiner Großmutter zum Glauben kam. Immer wieder heißt Bekehrungen, bei Bekehrungen, die in der Apostelgeschichte beschrieben werden, er und sein Haus sind zum Glauben gekommen. Ja, da kam einer, der hat es kapiert und die anderen waren in seinem Beziehungsnetzwerk und sind durch ihn mit zum Glauben gekommen. Ich denke an Johannes Markus, seine Mutter war gläubig. Ja, wir lesen Apostelgeschichte, dass die Gemeinde sich bei ihrem Haus traf, als sie gebetet haben, damit als Petrus gefangen war. Ja, und wahrscheinlich kannte der Markus auch den Barnabas und den Petrus aus der Zeit, aus Jerusalem. Ja, das war ein Beziehungsnetzwerk, was da gibt. Oder ich denke an Aquila und Priscilla, ja, die den Apollos aufgenommen haben und ihm in einer ganz natürlichen Art und Weise geholfen haben zu verstehen, wer Jesus ist. Ja, es gibt den Paulus im Neuen Testament. Und ich habe tatsächlich vor einigen Jahren ein paar Leute kennenlernen dürfen, die wie Paulus neue Gemeinden gründen. Die sich gedanklich immer wieder überlegen, wo möchte Gott mich als nächstes gebrauchen? Ja, die überlegen, an welchem Ort sollten wir eine Gemeinde gründen, damit von dort die Ortschaften im Hinterland erreicht werden können. Ja? Es gibt diese Leute, die so strategisch vorgehen wie der Paulus. Aber wisst ihr, was ich spannend finde? Auch in den Gemeinden, die solche Leute gründen, die wachsen nur, weil da ganz normale Leute sind, wie du und ich, die in ihrem Beziehungsnetzwerk ihre Freunde zu Jesus einladen. Die anfangen, mit ihnen gemeinsam in der Bibel zu lesen. Und ich finde es spannend, wenn man mit so Leuten in der Gemeinde hört, wie sie zum Glauben gekommen sind. Ja, manche von euch wissen, wir waren vor einigen Jahren ein Jahr in Österreich. Und wenn du da gefragt hast, wie bist du zum Glauben gekommen? Dann kriegst du Antworten wie Klassenkameradin von, Nachbar von, Arbeitskollege von. Natürliches Umfeld ist es natürlich, über seinen Glauben zu reden. Und wisst ihr was? Der Johannes, der gebraucht hier ganz spannende Formulierung. An den Punkten, wo er davon redet, dass eine Person auf eine andere zugeht, ich blende es hier nochmal kurz ein, da bringt er immer wieder das Wort gefunden und finden. Ja? So als ob die Jünger überlegt haben, wem könnte ich das erzählen? Ja? Andreas findet den Petrus. Philippus findet Nathanael. Ich meine, man könnte es ja auch einfach wörtlicher, freier übersetzen und sagen, der traf den oder sowas. Ja? Wenn man nicht darüber überlegt, was Johannes hier vielleicht eigentlich ausdrücken will damit, dann wird man das ganz frei übersetzen. Ja? Aber wörtlich steht hier, er findet den Petrus. Ja? Er findet den Nathanael. Und ich glaube, dass dies einfach Johannes hier so schreibt, um zu zeigen, ey, die haben sich überlegt, wem möchte ich das weitersagen? Ja, wer ist der in meinem Netzwerk, dem ich das erzählen muss? Und ist das, was auch die ersten Christen erlebt haben in der Apostelgeschichte. Als die Umstände schwieriger wurden, mussten sie aus Jerusalem fliehen. Und vielleicht konnten sie nicht mehr so offen in der Synagoge darüber reden wie am Anfang. Aber die haben weitergemacht in ihrem Bekanntenkreis. Ich habe die letzten Tage mit meinen Kids abends vor ins Bett gehen die Geschichten aus der Apostelgeschichte gelesen. Wir waren diesmal mit dem Bibelcomic unterwegs, mit dem Bibel im Bild. Manche von euch kennen das vielleicht. Und es ist mir so aufgefallen, der Saulus, als der angefangen hat, die Gemeinden zu verfolgen und die Christen mussten aus Jerusalem fliehen, da entstehen neue Gemeinden in Samaria, in Antiochia und was weiß ich. Ja? Die Leute, die hätten allen Grund gehabt, sich zu fürchten und zurückzuziehen, die Christen. Und vielleicht haben sie nicht offen auf der Straße geredet oder in der Synagoge aufgestanden, na, ich sehe das anders. Ja? Aber in ihrem Beziehungsnetzwerk, mit den Leuten, die sie kennengelernt haben, haben sie über das gesprochen, was ihnen wichtig ist. Warum bist du aus Jerusalem geflohen und bist jetzt hier in Samaria? Ja, da sind Beziehungen entstanden, da haben die drüber geredet und neue Gemeinden sind entstanden. Fang mit den Leuten in deiner Umgebung an. Nutze deine Kontakte, die du sowieso schon hast, wenn du dir wünschst, dass andere wirklich Jesus nachfolgen. Jetzt mag der eine oder andere einwerfen, ja, aber die Leute damals, die haben ja schon auf den Messias gewartet. Und ihr habt vollkommen recht. Die Leute damals waren in gewisser Weise vorbereitet. Als Petrus zum Pfingsten predigt und 3000 Leute an einem Tag zum Glauben gekommen sind, ich glaube, das ist nicht der Normalfall. Weil die Leute, ich bin überzeugt, 100 davon hatten Jesus selber predigen hören, bevor er gekreuzigt wurde. Da waren bestimmt Leute dabei, die sind von Jesus sogar geheilt worden. Und ihnen dann ist mit Pfingsten die Schuppen von den Augen gefallen. Stimmt, das war ja der Messias. Die Leute, die an Pfingsten zum Glauben gekommen sind, die waren in gewisser Weise vorbereitet. Und viele Leute in unserer Gesellschaft sind einfach eher skeptisch, was den Glauben angeht. Und zu sagen, ich komme zu dir nach Hause, um mit dir einfach mal zusammen in der Bibel zu lesen, das würden die meisten Leute eher komisch finden. Wenn deine Bekannten sich noch nicht so viele Gedanken über Jesus gemacht haben, dann kann es sein, dass sie einfach noch ein paar Schritte brauchen. Ja? Übrigens, der Nathanael, der war auch skeptisch im Anfang. Ich möchte mal daran erinnern, manche von euch haben den Podcast gehört vor ein paar Wochen, hier von der EFA, wo es um diese Anführungsstrichen englische Skala geht. Ja? Es geht nicht um irgendeinen Engel, sondern es geht darum, dass der Herr Engel, der diese Skala mal runtergeschrieben hat, im Grunde aufzeigen möchte, ey, liebe Leute, es gibt verschiedene Schritte zu Jesus. Ja? Und wenn jemand überhaupt nicht glaubt, dass ein Gott existiert, dann ist es schwierig zu sagen, ey, aber du brauchst Jesus. Macht gar keinen Sinn. Ja? Aber wenn jemand versteht, ey, vielleicht gibt es da einen Gott, dann muss er verstehen, ey, Gott ist ein persönlicher Gott, der Interesse an mir hat. Und er muss in einem nächsten Schritt verstehen, okay, da ist nicht nur ein Gott, der Interesse an mich hat, ich habe eine Verantwortung vor ihm. Und wenn man versteht, dass man eine Verantwortung vor Gott hat, dann versteht man, ey, okay, da ist was, was mich trennt, okay. Oh Mist, da ist in meinem Leben was, was mich trennt. Da ist, manche nennen das Sündenerkenntnis, okay. Da ist was, was mich von Gott trennt. Mein Verhalten, so wie ich gelebt habe, ich passe nicht zu Gott. Und wenn man versteht, dass man getrennt ist und versteht, was Jesus getan hat, ja, dann kommt man Schritt für Schritt näher an den Punkt zu verstehen, ey, ich brauche Jesus. Ja? Zu glauben, zu Jesus zu kommen, wie unser Thema heute ist. Ja, es kann sein, dass Leute nicht alle sofort dabei sind und sagen, ja, ich komme mit. Es kann sein, dass Leute skeptisch sind, so wie der Nathanael am Anfang. Und die Frage ist doch, wie kann man den anderen ganz praktisch zu Jesus bringen? Und da kommt dieses Beziehungsnetzwerk, was wir gerade angeschaut haben, wieder ins Spiel. Guck hier mal an die Schritte noch. Die wollte ich euch eigentlich hier einblenden. Da kommt das Beziehungsnetzwerk wieder ins Spiel. Für die meisten Leute in unserer Gesellschaft, davon bin ich überzeugt, ist eine Beziehungsgrundlage wichtig, damit sie bereit sind, mit uns zusammen in die Bibel reinzuschauen. Eine Beziehungsgrundlage ist der Türöffner dafür, für Leute, die skeptisch sind, zu sagen, ey, ich beschäftige mich mal damit. Wenn das den so arg beschäftigt, vielleicht soll ich mir das auch mal angucken. Und wie kann man seine Beziehungen dafür nutzen, dass die Leute neugierig werden, dass die Leute bereit werden, mit uns zu Jesus zu kommen? Das wird eine ganze Predigt füllen. Ich möchte hier einfach nur ein paar Punkte anfügen. Wer da Interesse hat, kommt auf mich zu. Ich kann euch 2, 3 gute Predigten sagen, die ganze Predigt nur um das Thema geht. Ja? Was hilft zu einer guten Beziehungsgrundlage? Was hilft, dass meine Beziehung zu meinen Freunden, zu meinen Kollegen so weit wächst, dass wir auf eine persönliche Ebene kommen, um wirklich über Dinge zu reden, die von wirklicher Wichtigkeit sind? Der erste Punkt ist, bete. Ja, wir haben diese Kärtchen draußen liegen. Gott rettet, wir beten mit. Das ist eine Möglichkeit, sich immer wieder daran zu erinnern und zu sagen, ey, ich nehme mir mal vor und ich bete ganz konkret für einen Freund, für einen Kollegen und warte einfach ab, was passiert. Was auch dazu gehört, ist ein gemeinsames Beten. Ja? Also wir sind ja überzeugt, dass Beten nicht nur Wörter sind, die wir reden, sondern dass Gott hört. Ja? Und wenn wir das gemeinsam tun, als Gemeinde, als Geschwister, in der Jugend, im KJE, in den Hauskreisen und sagen, ey, komm, wir beten einfach für die Freunde, wo wir uns so wünschen, dass sie auch einfach mal in die Bibel reinschauen würden, dass sie einfach mal Jesus treffen würden. Wenn wir gemeinsam dafür beten, das motiviert uns. Okay? Und wenn man regelmäßig betet für Leute, da bin ich von mir überzeugt, verpasst man weniger Gelegenheiten, mit Leuten ins Gespräch zu kommen. Der nächste Punkt ist, sei offen und freundlich zu deinen Mitmenschen. Hab ein Interesse an den Leuten, denen du begegnest. Ja, wenn du neue Leute kennenlernst, frag nach ihrem Namen und merk dir den Namen. Ja, wenn du merkst, wenn die Leute merken, du hast ein Interesse an ihnen, ist es ein Türöffner, in der Beziehung weiterzukommen. Nutze unscheinbare Gelegenheiten. Wie zum Beispiel, wenn dein Nachbar dich was fragt, bleib doch einfach stehen. Auch wenn du Zeit hast, nimm dir Zeit, red mit ihm. Ja. Manchmal ist man vielleicht so in Eile und wird am liebsten direkt weiter, aber sagt, ey, nutz unscheinbare Gelegenheiten. Helfen und sich helfen lassen. Wenn du Hilfe brauchst, frag nicht nur bei den Geschwistern aus der Gemeinde. Frag doch deine Freunde und Bekannten, die Jesus noch nicht kennen. Bei uns ganz lustig. Wir wohnen im Haus, da sind noch andere gläubig. Wenn uns was zum Kochen fehlt, fragen wir die oder wen fragen wir? Kann man sich ja mal überlegen. Oder wenn du umziehen musst, fragst du, ich glaube, wir können hier in der Gemeinde, wenn man rumfragt, kriegt man sofort ein Team zusammen und man kann den ganzen Umzug rocken. Aber warum fragst du nicht deine Kollegen oder deine Nachbarn? Wenn die dabei sind und die Freunde aus der Gemeinde dabei sind, die lernen sich kennen und vielleicht hat einer aus der Gemeinde noch einen ganz anderen Draht zu deinem Kollegen als du. Ja, und da entsteht eine Freundschaft. Vielleicht sehen sie auch einfach, im Idealfall, vielleicht nicht immer, wie wir uns untereinander verhalten und werden fragend. Ja? Ist doch eine Möglichkeit. Helfen, Hilfe anbieten, aber auch Hilfe annehmen. Ja? Warum denn nicht? Und da bin ich schon beim nächsten Thema direkt. Sei gastfreundlich. Wenn jemand dir geholfen hat, dann hast du einen Grund, ihn einzuladen, oder? Lade ihn zum Abendessen ein. Sag, ey, ich wollte einfach Danke sagen, magst nicht zum Abendessen kommen. Ja? Gastfreundschaft ist eine super Möglichkeit, in Gesprächen auf eine persönlichere Ebene zu kommen. Also ich merke das bei mir, wenn ich mit meinen Kollegen in der Mittagspause in der Mensa bin, 50, 100 Leute, andere drumherum, das ist immer eine sehr oberflächliche Gesprächsebene. Ich glaube, zu Hause hat man eine andere Ebene, wo man auch über persönliche Sachen reden kann. Und der letzte Punkt, macht die Leute neugierig. Wenn Leute neugierig sind, dann stellen sie Fragen und du hast die Möglichkeit zu antworten. Da haben wir neulich in der Jugend im KJE drüber geredet. Es gibt eine ganze Reihe Möglichkeiten, Leute neugierig zu machen. Würde hier den Rahmen sprengen heute. Also ihr merkt, kommen und sehen heißt finden und bringen. Wir wollen gern Leute dazu bringen, dass sie Jesus begegnen. Ja? Kenn dein Beziehungsnetzwerk. Weiß, mit wem du in Beziehung stehst. Und was ich auch noch mal ganz kurz darauf hinweisen möchte, ich möchte so einen Rückblick geben auf das, was wir letzte Woche gehört haben vom Tobias Mijunske. Wenn wir dieses Anliegen wirklich in uns haben, rechnen wir doch mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Menschen werden vorbereitet durch den Heiligen Geist. Ja? Wir müssen nicht selbst überzeugen. Jesus redet durch sein Wort. Ja, das waren so ein paar Aussagen, die Tobias letzte Woche gebracht hat. Und das ist ganz, ganz wichtig, wenn wir an unsere Leute denken, dass wir wissen, ey, wir gehen kleine Schritte, wir gucken, wo steht der andere, wo können wir mit ihm ins Gespräch kommen, aber lasst uns wirklich damit rechnen, dass Jesus selber der ist, der am Wirken ist. Den letzten Punkt. Kommen und sehen heißt kommen und gesehen werden. Jesus aber wandte sich um und sah sie nachfolgen und spricht zu ihnen, was sucht ihr? Als ich diesen Satz immer wieder gelesen habe, habe ich an die Predigt von Thomas von vor 2 Wochen denken müssen. Das Thema war, komm und sieh heißt, lass dich von Gottes Sehnsucht anstecken. Wir hatten damals vor 2 Wochen in den Verse in 1. Mose 3 gelesen, wie Gott den Menschen nachgegangen ist nach dem Sündenfall. Und wir haben gesehen, dass Gott wirklich versucht hat, ins Gespräch zu kommen mit Adam und Eva und wirklich diese Beziehung gesucht hat. Ja? Und das ist das, was wir hier auch sehen. Jesus fragt, was sucht ihr? Er hat ein Interesse an uns. Und wir haben gerade eben noch einen anderen Aspekt gesehen. Wir haben gesehen, die Freunde haben überlegt, wen sie zu Jesus bringen können. Andreas findet Simon, Philippus findet Nathanael. Wisst ihr, was ich spannend finde? Auch Jesus findet hier. Ja? Vers 43 heißt, am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er, Klammer Jesus, findet Philippus. Auch Jesus ist auf der Suche. Er hat ein Interesse an uns. Lass dich anstecken von dieser Sehnsucht Gottes, dass Gott selber ein Interesse hat, dass die Leute zu ihm kommen. Erinnert euch vielleicht an die Illustration von Thomas, wo er die Kerze und das Feuerzeug hatte und gesagt hat, ey, je näher wir der Flamme kommen, desto eher werden wir angesteckt. Ja? Lass dich anstecken von der Sehnsucht Gottes. Kommen und sehen heißt kommen und gesehen werden. Jesus hat ein Interesse an uns. Und wir haben festgestellt, ich habe es euch gezeigt, dieses Wort sehen ist hier irgendwie so ein Schlüsselwort. Ja? Und da ist noch eine Sache, die möchte ich euch jetzt zum Schluss von der Predigt als Ermutigung mitgeben, bevor ich zum Schluss komme. Ich fand es echt spannend. Jesus sieht uns schon, bevor wir kommen. Vers 38. Jesus wandte sich um und sah sie nachfolgen, Andreas und Johannes. Und Andreas führte ihn zu Jesus und Jesus blickte ihn an und sprach, Petrus. Am folgenden Tag wollte er nach Galiläa aufbrechen und er findet Philippus und Jesus spricht zu ihm, folge mir nach, der Philippus. Und dann ist Vers 47 und 48 und Jesus sah den Nathanael zu sich kommen und er sagt, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Alle Personen, die in der Geschichte vorkommen, tut Johannes direkt damit verbinden, da ist nicht einer, der zu Jesus kommt und eine Frage stellt. Bei allen Situationen, die wir hier gelesen haben, ist Jesus der Erste, der den Schritt macht. Ist Jesus der Erste, der im Grunde sieht, dass da jemand kommt. Und ich glaube, das ist, was ist, was uns Johannes hier auch wirklich mitgeben will. Jesus sieht uns schon, bevor wir kommen. Er hat ein Interesse an uns. Deswegen meine Predigtthema ganz zum Schluss heute. Jesus, komm und sieh heißt, bringe deine Freunde zu Jesus. Wir müssen zu Jesus kommen, um ihn kennenzulernen. Ja, wenn wir in seine Gegenwart kommen, dann kann er selbst reden. Er möchte uns gebrauchen, jeden von euch, in unserem Beziehungsnetzwerk, auf eine ganz natürliche Art und Weise, die Leute, mit denen wir eh schon in Kontakt stehen. Er sieht jeden Einzelnen von uns, hat ein Interesse von uns, an uns und er sieht uns schon, bevor wir uns auf den Weg zu ihm machen. Johannes, unglaublich, wie viel du mit einer solch einfachen Geschichte sagen möchtest.